Guten Abend, meine Damen und Herren. Im ständigen Wechsel zwischen Auswärtigen und Göttinger Vortragenden freue ich mich, Ihnen heute wieder einmal eine Kollegin aus unserem Institut, dem Seminar für mittlere und neuere Geschichte, vorstellen zu können. Jene Kollegin, ohne die wir alle Lehrende wie Studierende im Gestrüpp der neuen DA-Bestimmungen verloren wären. Denn heute genügt es nicht mehr, Studiengänge und Prüfungsbestimmungen zu kennen, sondern es müssen, um die Studiengänge akkreditieren zu können, ganze Modulhandbücher konzipiert, diskutiert, erstellt und natürlich auch wieder revidiert werden. Und täglich brauchen verwirrte Studenten und verwirrte Kollegen Rat. Für das alles und noch für viele andere Angelegenheiten des Seminars ist Maria Rode als geschäftsführende Rätin zuständig und erbringt diese Leistungen neben ihrer achtstündigen Lehre. Diese Lehre ist die nächste Besonderheit, denn Frau Rodes Stelle ist zur einen Hälfte der neueren Geschichte, zur anderen der osteuropäischen zugewiesen. Daher hat hier in den letzten Jahren wohl niemand ein thematisch und zeitlich so breites Spektrum an Lehrveranstaltungen angeboten wie Maria Rode. Deshalb erfüllt es mich mit besonderer Dankbarkeit, dass sie trotzdem noch die Zeit gefunden, nein, durch Selbstausbeutung erwirtschaftet hat, um einen Vortrag zu unserer Ringvorlesung beizusteuern. Maria Rode, Sie dürfen klatschen, es wollte gerade jemand klatschen. Maria Rode hat in Freiburg studiert, neuere und neueste Geschichte, osteuropäische Geschichte und Slawistik. Mit einer Arbeit über ein Königreich ohne König ist sie 1993 promoviert worden. In dieser methodisch wegweisenden Dissertation hat sie den kleinen polnischen Adel in 7 Interregna des 16. und 17. Jahrhunderts untersucht, seine politische Haltung und Reformanstrengungen, wie auch seine Selbstorganisation herausgearbeitet und gezeigt, wie die polnische Adelsrepublik in den Interregna tatsächlich als Adelsrepublik funktionierte. 1994 bis 2001 hat sie dann an der Universität Düsseldorf zunächst die Bevölkerungs- und Nationalitätenverhältnisse der böhmischen Länder erforscht, später eine Assistentenstelle wahrgenommen. Dabei ist die Geschichte Ostmitteleuropas für sie nicht nur die Nationalgeschichte der Polen und Tschechen. Vielmehr hat sie diese immer auch als Teil einer multiethnischen und multikonfessionellen Region gesehen. So hat sie 3 Bände zur Geschichte der Deutschen im östlichen Europa mit herausgegeben und in einem kleinen Handbuchbeitrag über die Polen im Russischen Reich nach der Russifizierung dieses Teilungsgebietes der alten Adelsrepublik mit unbestechlichem Blick auch die Chancen hervorgehoben, die Polen im Beamten- und Militärapparat Russlands selbst hatten. Denn, Zitat, es wäre verfehlt, das Leben der Polen im Zarenreich nur unter dem Zeichen der Repression zu sehen. Zitat Ende. Maria Rode gehört zu den Autoren des Handbuchs der Geschichte Polens, das im nächsten Jahr dem bereits als Standardwerk etablierten Pendant zur russischen Geschichte an die Seite treten soll. Unser Institut kann sich also glücklich schätzen, dass Frau Rode 2001, als sie die Wahl zwischen einer Stelle am Deutschen Historischen Institut in Warschau und einer Stelle an der Universität Göttingen hatte, hierher gekommen ist. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas verraten, was zwar kein Geheimnis ist, auf das Sie aber beim Zuhören von alleine nie kommen würden. Maria Rode, geborene Wukomska, stammt aus Polen und ist mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen. Heute ist sie, nicht nur in den Ferien, sondern auch im Göttinger Alltag, ein Musterbeispiel gelebter Bikulturalität. Für das Thema polnische Studentin an europäischen Hochschulen hätten wir uns als Historikerin wie als Persönlichkeit keine bessere Referentin wünschen können. Bitte schön, Maria Rode.
Sehr geehrte Frau Maurer, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, hier im Rahmen dieser Ringvorlesung einen Vortrag halten zu dürfen. Auch wenn wir alle wissen, dass es in dieser Vorlesung um Gleichheit und Streben nach Gleichheit geht, mir ist durchaus bewusst, dass dies hier ein anderer Ort ist, ein Ort der Distinktion. Ich weiß das zu schätzen. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Wissensgierige. In dem chronologischen Weg durch die Jahrhunderte, die wir bisher in dieser Ringvorlesung beschritten haben, lassen sich mehrere Muster und Konstellationen beobachten, die es Frauen erlaubten, trotz Ausschluss von den eigentlichen Einrichtungen der höheren Bildung zu beachtlichen Kenntnissen in den Wissenschaften ihrer Zeit zu gelangen. Da wäre einmal das Muster einer Ersatzinstitution und Gemeinschaft, verkörpert etwa durch die Frauenkonvente des Mittelalters. Zum anderen die Konstellation des gelehrten Paares innerhalb einer Respublica Literaria. Ferner mit Dorothea Schlözer das Beispiel der gelehrten Töchter, für deren Bildung die Ambitionen ihrer Väter eine wesentliche Rolle spielten. Sie also zum großen Teil Objekte fremder Wunschvorstellungen und deshalb gelehrt waren. Schließlich die infolge der Aufklärung veränderte Position der Frau in der Familie, die ihre Studien nicht nur privat unter Anleitung des Ehemanns vornahm, sondern über die semi-öffentliche Form der Geselligkeit die Grenzen des Privaten langsam überschritt. Alle diese Ausnahmen blieben in eine lange Debatte über die eigentliche Natur, Bestimmung und Fähigkeiten der Frau eingebettet, repräsentiert etwa durch Christine de Pizan's Cité des Dames oder Hippels über die bürgerliche Verbesserung der Weiber. Bekanntlich führten die amerikanische und die französische Revolution zwar zur Formulierung allgemeiner Menschenrechte, doch ebenso bekannt ist auch, dass sie keine rechtliche Gleichheit der Geschlechter brachten. Bürgerliche Emanzipation und Emanzipation der Frau waren also nicht zwei Seiten derselben Medaille. Verließen die Frauen die ihnen zugewiesenen Räume, so konnten sie versuchen, eine solche Grenzverletzung verbal abzumildern, wie etwa die gelehrten Frauen des Mittelalters, die sich mangels männlicher Autorisierung auf eine höhere Autorität, die göttliche Eingebung, beriefen. Sie konnten der Situation aber auch mit einer Selbstbeschränkung begegnen, indem sie die Aufmunterung ihrer Ehemänner zur Interpretation von Texten als ein genuin männliches Privileg ablehnten. Denn waren die Geschlechterzuschreibungen zwischen Natur und Kultur polarisiert und menschliche Eigenschaften in weiblich und männlich unterteilt, riskierten die Frauen mit ihrem Eintritt in eine männlich konnotierte Sphäre und mit der Übernahme eben jener vermeintlich männlichen Eigenschaft den Verlust ihrer weiblichen Identität. Die Zulassung zur Institution Universität, das Rahmenthema dieser Vorlesung, setzt also bei den Frauen und zumindest in einem Teil der Gesellschaft eine Veränderung der Selbst- und Fremdzuschreibungen voraus. Beispielhaft für einen solchen Wandel ließen sich die Geschlechterbilder der russischen Intelligenzia anführen, die in diesem Milieu zumindest zunächst zum gemeinsamen Studium im Ausland, später zum gemeinsamen Kampf für die höhere Bildung für Frauen führten. Das Auslandsstudium ist auch das Element, das den Fall Zarenreich mit dem Fall Polen verbindet, polnische Geschichte zu einem Teil der russischen gemeinsamen Geschichte macht. Doch es gibt auch spezifische Unterschiede. Denn Polen war im 19. Jahrhundert eben auch Österreich und auch Preußen. In all den bisher genannten Beispielen kann die Position der Männer im Bereich der Bildung als privilegiert beschrieben werden. Für Polen trifft dieser Umstand die grundsätzliche männliche Privilegierung vom Standpunkt des Rechts zwar zu, sie muss im Laufe des 19. Jahrhunderts aber mit bestimmten Einschränkungen gesehen werden. Diese resultierten, wie gesagt, nicht aus dem rechtlichen Status. Männer waren, wenn sie über die Bildungsvoraussetzungen verfügten, zum Universitätsbesuch zugelassen. Die Einschränkungen berühren vielmehr die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, aber auch den vielschichtigen Bereich der Identitäten. Denn nach der Teilung des Landes am Ende des 18. Jahrhunderts und dem Scheitern von zwei Aufstandsversuchen in den 30er und noch einmal in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts empfanden sich weite Teile der männlichen Gesellschaft selbst als Mitglieder einer Gruppe minderen Status. Und zwar nicht aufgrund ihrer Geschlechts, sondern aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit. Dies lag zum einen daran, dass die bis dahin vorhandenen Institutionen der Hochschulbildung geschlossen oder umgewandelt wurden. Oder, wie im Fall des preußischen Teilungsgebietes des Großherzogtums Posen, in der Form, in der man sie wünschte, nämlich einer polnischen, gar nicht vorhanden waren. Männer wurden so, zumindest im politischen Raum und nach ihrer Selbstwahrnehmung, von Herrschern zu Beherrschten. Die im ausgehenden 18. Jahrhundert entstehende und an vielerlei Baustellen errichtete Nation war in Polen, wie vielerlei Orts auch, eine Angelegenheit des Kampfes. Doch sie war nicht nur eine Sache der Männer. Die Repräsentation von Weiblichkeit und Nation lässt sich heute noch im polnischen kulturellen Gedächtnis ausmachen. Und zwar nicht nur im traditionellen Bild der Mutter Polen, der Matka Polka, in dem sich die weiblichen Zuschreibungen der Fürsorge und Opferbereitschaft mit dem Konstrukt der Nation verbinden. Hier auf dieses Gedicht des Dichters Mickiewicz geht der Topos und die Konstruktion der Matka Polka auch zurück. Ich komme später in dem Vortrag nochmal darauf zurück. Und in dem nächsten Bild sehen Sie eine Darstellung, ein Denkmal aus den 1980er Jahren. Diese Art von Denkmälern, das ist ein Denkmal, das die Mutter Polen darstellt, findet man vor allem in den sogenannten wiedergewonnenen Gebieten, also in den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Es gibt aber auch ein Zentrum für Gesundheitsfürsorge in Lodz, das nach der Matka Polka benannt ist, das Zentrum der Matka Polka. Die Nation wurde und wird auch über die Figur der Emilia Plata transportiert, einer Frau, die in starker Identifikation mit Jeanne d'Arc 1831 für die Nation selbst zu den Waffen griff. Hier sehen Sie eine zeitgenössische Darstellung aus den 1830er Jahren. Was man vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, ist die auf dem Schwert ruhende Hand. Sie ist also bewaffnet. Und in einem weiteren Bild, einer Repräsentation aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wird sie dann zur Heroin unter den Säbelmännern. Über die Jahrhunderte und alle Systemwechsel hinweg wurden und werden Straßen und Schulen nach ihr benannt, nach wie vor Denkmäler errichtet. Das Bemühen, sie dabei zu maskulinisieren, ist ein durchgehender Zug der Darstellung. Das ist ein Denkmal im heutigen Litauen, dem Geburtsort der Emilia Plata. Die imaginierte Nation hatte also nicht nur viele Väter und Söhne, sondern auch idealerweise kämpfende Mütter und Töchter. Doch hatte die Frauenemanzipation auch umgekehrt wenigstens eine nationale Amme? War der Kampf um das Recht auf nationale Selbstbestimmung auch ein Kampf um die Selbstbestimmung der Frauen? Bildeten beide Elemente in den theoretischen Entwürfen oder in der gelebten Praxis vielleicht sogar ein Arbeitspaar? Veränderte die Selbstwahrnehmung der männlichen Bildungseliten, zu einer unterdrückten Nation zu gehören, möglicherweise den Blick auf die Situation der Frauen? Führte sie zu einer Neubewertung ihrer Stellung und einer die Geschlechter überspannenden Solidarität? Welche Bedeutung hatte schließlich die Tatsache, dass Frauen seit Ende der 60er Jahre erfolgreich ausländische Universitäten besuchten? Für die Debatten, die in Polen, also den polnischen Teilen Russlands, Österreichs und Preußens selbst geführt wurden. Ich möchte diesen Fragen auf zweierlei Weise nachgehen. Einmal indem ich die Rahmenbedingungen und die Debatten in den Dreiteilungsgebieten schildere, dem russischen Königreich Polen oder auch Kongresspolen genannt, dem österreichischen Galizien und dem preußischen Herzogtum Posen. Mein zweiter Zugang ist ein biografischer. Wer waren die Studentinnen, die sich auf den weiten Weg nach Zürich, Paris oder Brüssel aufmachten? Welche Traditionen und welche Neuerungen konnten sie für ihre Wahl fruchtbar machen? Und schließlich, welche Identitäten wählten sie für sich aus dem reichen Angebot der unterschiedlichen Zuschreibungen, Erwartungen und Selbstdefinitionen? Ich konzentriere mich dabei auf zwei Personen. Die Chemikerin und Physikerin Maria Skłodowska, die Sie vermutlich alle unter dem Namen Madame Curie kennen. Die Tochter der Renaissance-Stadt Zamość, die Ihnen vermutlich als eine der Figuren der deutschen Arbeiterbewegung bekannt ist und deren Name für viele mit dem Satz verknüpft bleibt, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Sie ahnen, es geht um Róża, Rosalia, Rosa, Luxemburg. Sie beide stehen für die Generation der zwischen 1860 und 70 im Königreich Polen geborenen Frauen, die in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts im Ausland zur Hochschulbildung gelangten und diese später auf unterschiedliche Weisen und in unterschiedlichen Kontexten einsetzten. Als Forscherinnen im Dienst der Wissenschaft mit starkem Bezug zur Nation, wie Maria Skłodowska oder Madame Curie, als Revolutionärinnen, die die Nation als Wahrnehmungskategorie und handlungsleitendes Konzept verwarfen und transnational im Dienst der arbeitenden Klassen agierten, wie Rosa Luxemburg. Oder als gebildete Frauen, für die die Frage von Hochschulbildung, Beruf und Weiblichkeit keine Frage mehr war. Unabhängig davon, welchen Weg sie für sich wählten, die Erfahrung der Peregrinatio Academica, die sie häufig durch eigene Arbeit finanzierten, war Teil ihrer Biografien. Sie waren zumindest zeitweise Migrantinnen. Ich komme jetzt zu den einzelnen Teilungsgebieten. Das alte polnisch-litauische Reich unterstand seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert von einem kleinen napoleonischen Zwischenspiel zwischen 1809 und 15 abgesehen, den Verwaltungs- und Rechtssystemen der Teilungsmächte Russland, Österreich und Preußen. Doch was auf der Karte durch klare Farbziehung, Trennung und unterschiedliche territoriale Zugehörigkeit markiert, hatte für die betroffenen Menschen zunächst kaum Konsequenzen, berührte nicht unmittelbar ihre Lebenswelt. Die durch den Wiener Kongress sanktionierte Ordnung riss nicht Familien auseinander, sie leitete zunächst auch keine Veränderung der sozialen Verhältnisse ein und unterband nicht den Austausch von Informationen. Dieser blieb das gesamte 19. Jahrhundert über bestehen. Gerade der Bereich der Hochschulbildung ist ein geeignetes Feld, an dem sich zeigen lässt, dass Teilung nicht zwingend mit Katastrophe gleichzusetzen war. Die Tatsache, dass das Königreich Polen mit ca. 130.000 Quadratkilometern und über 3 Millionen Einwohnern nach der Teilung über keine Universität verfügte, denn die älteste Universität des Landes befand sich in Krakau, das nach dem Wiener Kongress einen selbstständigen Status bekam, führte 1816 zur Gründung der Universität Warschau. In der neuen Universität wurden die schon 1809 gegründete Medizinische Akademie sowie die Justiz- und Verwaltungsschule als Fakultäten einer Institution integriert und um weitere 3 ergänzt. An den Gründungsplänen waren dieselben Männer maßgeblich beteiligt, die bereits in den Bildungsdebatten der 80er Jahre, aber auch im napoleonischen Herzogtum Warschau eine führende Rolle gespielt haben. Professionelle Kompetenz ging offenbar über nationale Zugehörigkeit. Die neue Universität öffnete ihre Tore 1816 für ca. 8.000 Studenten, die Fakultät der schönen Künste unter anderem auch für Frédéric Chopin. In der neu geschaffenen Institution sahen ihre Gründer vor allem eine Ausbildungsstätte für zukünftige loyale Staatsdiener, weniger eine Institution der Forschung. Ein Teil der Studenten machte sie aber auch zu einem Netzwerk für politische Agitation. Der erste Aufstand gegen die russische Teilungsmacht 1830-31, also jene Erhebung, in der auch Emilia Plater zu Jeanne d'Arc wurde, endete mit einem Fiasko. Er leitete eine Phase massenhafter Emigration ein, die ca. 10.000 Personen, vor allem Offiziere, aber auch Dichter und Publizisten, vorwiegend adelige junge Männer betraf. Dresden, Paris, Brüssel bekamen so, wie das kleine Rapperswil am Zürichsee zuvor, ihre polnischen Kolonien. Die folgenden Strafmaßnahmen des Regimes zielten auf die ökonomische Basis der Aufständischen und auf die Bildungsinstitutionen im besonderen Maße. Über 3000 Güter, etwa 10% des gesamten adeligen Grundbesitzes, wurden konfisziert. Für die Betroffenen, vor allem wenn sie nicht zur hohen Aristokratie gehörten, bedeutete dies häufig, nach neuen Erwerbsquellen suchen zu müssen. Bildung, auch Männerbildung, bekam damit einen neuen ökonomischen Wert. Als potenzieller Hort von Aufruhr und Rebellion wurden die wichtigsten Gymnasien zeitweise, die Universität Warschau bis 1862 geschlossen und das Erziehungswesen Ende der 30er Jahre der direkten Kontrolle des Petersburger Erziehungsministeriums unterstellt. Der über das Land verhängte Ausnahmezustand, also die Suspendierung der politischen Mitbestimmungsgremien, dauerte bis 1856 an. Polnisch blieb Verwaltungs- und Gerichtssprache. Die Regierung signalisierte aber, dass sie jegliche Versuche, nationale Selbstbestimmung zu erreichen, mit Waffengewalt beantworten würde. Wie spiegelte sich die Erfahrung der Niederlage in den Debatten der folgenden Jahre? Hatte sie Konsequenzen für die Auffassung darüber, welche Rollen Frauen im Kampf um die Nation spielen sollten und wollten? Erweiterte sie ihre bisherigen Spielräume? Liest man Kalender und Zeitschriften, die zwischen 1830 und 60 in Warschau erschienen, als Abbild der propagierten Ideale, so entsteht der Eindruck, die nationale Ikone Emilia Plater, die Jungfrau mit dem Schwert, habe sich in den Jahren nach dem Aufstand in eine Marta Dolorosa verwandelt. Allerdings mit einem Buch als Waffe. Frauen, also Mütter, sollten ihre Kinder, Jungen wie Mädchen gleichermaßen, unter Opfern auf die spätere Rolle ehrenhafter Mitglieder der Gesellschaft und guter Patrioten und Patriotinnen vorbereiten. Gehörten sie dem wohlhabenden Adel an, so kam die Pflicht hinzu, Elementarbildung unter der bäuerlichen Bevölkerung zu verbreiten, um diese für einen erhofften gemeinsamen nationalen Kampf zu gewinnen. Dienst an Mann, Kindern und Volk wurden so zu den ersten drei nationalen Geboten. Zieht man die nationale Komponente ab, so erinnert die Diskussion in vielen Punkten an die deutsche Aufklärungsdebatte des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Wissenschaftliche Erkenntnisse sollten durchaus erworben werden, doch nur um die traditionelle Rolle auf ein festeres Fundament zu stellen. So plädierten als fortschrittlich geltende Schriftstellerinnen dafür, Erkenntnisse der Nationalökonomie in die eigene Hauswirtschaft zu integrieren. Naturwissenschaften, üblicherweise ein Prüfstein für Modernität von Lehrprogrammen, sollten zwar als eigenständige Fächer Beachtung finden, doch nur zur Unterstützung des moralischen Urteilsvermögens der Frauen, wofür sie besonders prädestiniert schienen. Wissenschaft sollte also langfristig nicht zur Ausübung einer Profession außerhalb des Hauses, sondern zur Professionalisierung des Hausfrauen- und Mutterdaseins und Rationalisierung der Moral eingesetzt werden. Gleichzeitig wurde Arbeit als solche entgegen der alten aristokratischen Tradition und mit Anklängen an die Romantik emotional stark aufgeladen. Die propagierte Losung hieß jetzt, Zitat, Liebe zur Arbeit einimpfen, sie fast zur Leidenschaft machen. Weil das Private dabei zum geheiligten Hort der Nation wurde, war die Stellung der Frau damit einerseits aufgewertet. Weibliche Emanzipation fiel aber auch potenziell in die Kategorie nationalen Verrats, wenn es den Frauen nicht gelang, ihren Weg in die Öffentlichkeit in den Kontext eines Opfers oder zumindest des Dienstes für die Nation zu stellen. Ende der 40er Jahre begann die Debatte auch die Kernpunkte Gleichheit und Freiheit zu berühren und forderte damit Männer heraus, Position zu beziehen. Dabei wurden gleiche Rechte für beide Geschlechter zwar grundsätzlich zugestanden, Geschlechterdifferenz blieb aber dennoch über die Denkfigur der Berufung bestehen. Frauen hätten das Recht, alle Gebiete zu studieren. Ihre eigentliche Berufung liege allerdings in der professionellen Erziehung und Führung der Kinder. Das sei der heiligste Beruf der Frau. Deshalb kreisten die Argumente, die Frauen für ihre Emanzipation anführten, ähnlich wie der nationale Diskurs, eher um den Begriff der Selbstbestimmung als um die Forderung nach Gleichheit. Eine Belebung und Radikalisierung der Diskussion, die Ende der 50er Jahre begann und in den 80ern ihren Höhepunkt erreichte, speiste sich aus mehreren Quellen. Sie war einerseits das Ergebnis der allgemeinen Reformdebatte, die nach dem verlorenen Krimkrieg im Zarenreich begann und auch polnischen Männern neue Handlungsspielräume öffnete. Die bis dahin geschlossene Universität Warschau wurde infolge dieser Reformen 1862 als Szkoła Główna, die Hauptschule, eröffnet und die Regierung hatte bereits in den 50er Jahren damit begonnen, staatliche Mädchenschulen zu gründen und das Curriculum an das der jungen Gymnasien langsam anzugleichen. Die soziale Welt veränderte sich aber in sehr viel höherem Maße durch die Folgen des zweiten gescheiterten Aufstands 1864 und der diesmal entschieden stärkeren Repression von Seiten des russischen Staates. Infolge des Aufstandes wurden 400 Todesurteile verstreckt, Tausende, auch Frauen, in die Verbannung nach Sibirien geschickt, 1600 Güter konfisziert. Der Name Polen verschwand offiziell und wurde durch die Bezeichnung Weichselland ersetzt und der Prozess der sogenannten Russifizierung traf diesmal das Bildungswesen in allen Bereichen. Russisch wurde in allen Schulen Unterrichtssprache, die Universität 1869 in die Kaiserliche Warschauer Universität mit russischer Vortragssprache und weitgehend mit russischen Professoren umgewandelt. Alternative Bildung im Geist der Polonität wurde damit zum neuen Leitmotiv des Widerstands, konspirativer Unterricht mit alternativen Inhalten für Männer und Frauen zu einer gesellschaftlichen Gegenveranstaltung und Ersatzinstitution. Dies führte erneut zu einer Erweiterung der weiblichen Handlungsräume, da der Privatunterricht im sogenannten Untergrund vor allem von Frauen getragen wurde, die damit erneut einen Beitrag zur nationalen Selbstbehauptung leisteten. Intellektuelle Frauenarbeit von Lehrerinnen oder Bibliothekarinnen war fortan gesellschaftlich legitimiert. Nationale und weibliche Interessen stimmten im Bildungsbereich überein. In diesem Zusammenhang ist auch die Entstehung der sogenannten Fliegenden Universität zu nennen, die aufgrund ihres hohen Anteils weiblicher Besucherinnen auch den Namen Weiberuniversität, Universität Babski, bekam. Seit 1882 zunächst als einzelne Vorlesungen und Kurse in Warschauer Privatwohnungen organisiert und von Professoren der Warschauer Universität abgehalten, entwickelten sich die Treffen zu einem 5- bis 6-jährigen Studienprogramm mit den Fachrichtungen Gesellschaftswissenschaften, Philologie und Geschichte, Pädagogik, Mathematik und Naturwissenschaften. Schätzungen nach haben im Laufe ihres 20-jährigen Bestehens ca. 5000 Frauen diese Kurse absolviert. Eine ihrer berühmtesten Besucherinnen war Madame Curie, damals noch die 17-jährige Maria Skłodowska. Die Nobelpreisträgerin von 1903 wurde 1867 als fünftes und jüngstes Kind in eine Warschauer Lehrerfamilie hineingeboren. Beide Elternteile entstammten der Schicht des verarmten polnischen Landadels, doch bereits ihre Väter übten Berufe aus, die sie als Mitglieder der relativ neuen Schicht der Intelligenzia auswiesen. Marias Großvater väterlicherseits war Pädagoge, der Vater ihrer Mutter sicherte das Familieneinkommen nicht mehr aus dem Landbesitz, sondern durch Einkünfte, die er als Gutsverwalter erhielt. Ihr Vater, Władysław Skłodowski, setzte die Familientradition als Mathematik- und Physiklehrer fort. Die Mutter, Bronisława, leitete als verheiratete Frau mit 20 Jahren eine angesehene Warschauer Privatschule für Mädchen, deren Absolventin sie selbst gewesen war. Für die Berufstätigkeit der Mutter mögen finanzielle Gründe gesprochen haben, doch sie war offenbar auch Teil ihrer Identität und auch wichtiger Bestandteil des Bildes, das die Familie mit Stolz nach außen vermitteln wollte. Die Grabinschrift ehrt sie als Leiterin einer Privatschule, eine vorbildliche Tochter, Mutter und Bürgerin. Der Hinweis auf ihre Rolle als Ehefrau fehlt. Maria, die spätere Madame Curie, wuchs in einem Umfeld auf, in dem das Lehren und Lernen den Tagesablauf bestimmte. Dabei kam dem Vater eine wichtige Rolle zu. Pädagogisch informiert gestaltete er Spiele, in denen den Kindern Grundlagen der Geographie und Naturwissenschaften vermittelt wurden. Die Eltern übernahmen bei der Erziehung der Kinder also gleichwertige Rollen. Beide waren zugleich berufstätig, ohne dass ihr Sozialprestige darunter leiden musste. Die besonderen politischen Verhältnisse nach dem gescheiterten Aufstand spiegeln sich auch im Leben der Skłodowskis wider. Ein Jahr nach der Geburt der jüngsten Tochter wurde Władysław Skłodowski stellvertretender Inspektor eines staatlichen Jungengymnasiums. Politische Differenzen mit dem Vorgesetzten führten allerdings zu seiner Entlassung und damit zu neuen finanziellen Problemen. Das Ehepaar eröffnete deshalb in den Räumen ihres Wohnhauses ein privates Jungeninternat. Beruf und Privatleben, Öffentliches und Privates waren von da an kaum noch voneinander zu trennen. Marias Bruder Josef erinnerte sich an seine Kindheit wie folgt: Wenn wir von der Schule heimkamen, aßen wir alle gemeinsam zu Mittag, etwa 20 Leute. Danach setzten wir uns alle hin und lernten. In jeder Ecke unserer Wohnung saßen dann Schüler, nicht nur jene, die bei uns wohnten, sondern auch andere, die nur zum Lernen kamen. Der Alltag der Familie war aber nicht nur durch die besonderen politisch-sozialen Lebensumstände im Warschau des 19. Jahrhunderts bestimmt. Mindestens ebenso wie diese prägte ein gänzlich anationaler Faktor das Familienleben, die Tuberkuloseerkrankung der Mutter und die Typhusansteckung der ältesten Tochter, schließlich auch der Tod der beiden. Alle Skłodowski-Kinder besuchten private Elementarschulen. Der Sohn und zwei der Töchter später auch das russische Gymnasium. Josef schrieb sich daraufhin in die medizinische Fakultät der Warschauer Universität ein. Den Mädchen blieb dieser Weg bekanntlich versperrt. Beide Schwestern beschlossen aber, ein Studium in Paris aufzunehmen, wo dies seit den 60er Jahren möglich war, und sich dabei gegenseitig finanziell zu unterstützen. Für das Studium sollten also all die Werte fruchtbar gemacht werden, die in der Erziehung vorher vermittelt wurden. Leistung, Unabhängigkeit durch eigene Berufstätigkeit und gegenseitige Unterstützung. Dass die Skłodowski-Töchter an Paris und nicht an Zürich als Studienort dachten, das damals den meisten Frauen aus dem Zarenreich offen stand, mag an der Familien- und an der nationalen Tradition gelegen haben. Denn in Frankreich hatte bereits der Bruder ihrer Mutter studiert. Paris war darüber hinaus seit den 30er Jahren Zentrum der polnischen Emigration. Dass die ältere Schwester Bronisława in Paris das Fach Medizin wählte, entsprach ökonomischen Erwägungen und integrierte außerdem die traditionellen Zuschreibungen von Opferbereitschaft und Dienst. Die Entscheidung für das Fach lässt sich in den 80er Jahren aber nicht nur mehr geschlechtsspezifisch deuten, denn der Dienst an Volk und damit an der Nation war inzwischen zu einem die Geschlechter überspannenden Ideal geworden. Der harte Kampf auf dem Schlachtfeld und auf den Barrikaden wurde durch die sogenannte weiche Arbeit an den Grundlagen ersetzt. Dass ihre jüngere Schwester Maria sich für Naturwissenschaften entschied, entsprach ihrer Begabung, dem engen Verhältnis zum Vater, aber auch den Losungen der sogenannten Warschauer Positivisten, die in Anlehnung an Auguste Comte die Empirie, das naturwissenschaftliche Experiment und den Glauben an die Verbesserung der Gesellschaft durch Bildung und technischen Fortschritt propagierten. Die Emanzipation der Frau zu einem selbstbestimmten Subjekt gehörte, wie die sogenannte Judenfrage, zu den Anliegen dieser meinungsbildenden Gruppe von Schriftstellern und Publizisten. Auf das Studium in Paris waren die Skłodowski-Töchter in vielfacher Hinsicht vorbereitet. Sie besaßen eine abgeschlossene Gymnasialbildung, sprachen Französisch, verfügten über eigene Ersparnisse aus ihrer Tätigkeit als Hauslehrerinnen, hatten große Erfahrung als Autodidaktinnen. Dennoch stellte sich die Riesenstadt Paris, die man nach 40-stündiger Zugfahrt erreichen konnte, als eine große Herausforderung dar. Die ältere Schwester Bronisława, die dort seit 1887 als eine unter 215 anderen Frauen studierte, meisterte die neue Situation unter anderem durch Anbindung an die Pariser polnische Kolonie, in der sie auch ihren späteren Ehemann, den Sozialisten und Arzt Kazimierz Dłuski, kennenlernte. Die Jüngere, nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung und Unterstützung durch Schwester und Schwager, durch Selbstisolation und Selbststudium. Nach 2 Jahren erreichte Marie, wie sie sich inzwischen nannte, 1893 das Lizenziat der Pariser Sorbonne in Physik, ein Jahr später in Mathematik. Dass die zukünftige doppelte Nobelpreisträgerin ihre Zukunft nicht wie geplant als Lehrerin in Polen, sondern als Forscherin in Frankreich fand, hatte private Gründe. Die Liebe zu ihrem Arbeitskollegen und späteren Ehemann Pierre Curie. Dieser verstand es, seine Liebeswerbung geschickt mit dem Appell an die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und Nation zu verknüpfen. Mit ihm bildete sie ein Leben lang ein gleichberechtigtes Arbeits- und wie nebenbei auch ein Ehepaar. Die Entscheidung, nach Frankreich zurückzukehren, war aber auch berufsbedingt. Ihre Bewerbung um eine Assistentenstelle am Physikalischen Institut der Krakauer Universität wurde 1894 zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen, mit Hinweis auf die Gesetzeslage aber abgelehnt. Dort sollten Frauen erst 2 Jahre später, 1896, als reguläre Studentinnen an der Philosophischen Fakultät und zur Promotion zugelassen werden. Assistentenstellen bekamen sie 1907. Curies Erfolg, wie jener zig anderer Frauen, die im Ausland studierten, wurde noch vor der Verleihung des Nobelpreises 1903 in Polen registriert und sorgte dafür, dass das Frauenstudium in den 80er Jahren in Galizien, dem österreichischen Teilungsgebiet, zum ersten Mal Gegenstand allgemeiner Diskussion wurde. Ich komme also zum zweiten Teilungsgebiet Galizien. Unter den 3 Teilungsgebieten hatte Galizien Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts die besten politischen Rahmenbedingungen für die Entstehung eines weitgehend selbstbestimmten Schul- und Hochschulwesens. Mit dem Zugeständnis der Autonomie im Bereich der Verwaltung, der Schulen und des Gerichtswesens, der Einführung des Polnischen als Schul- und Amtssprache 1869 war vor der Folie nationaler Selbstbestimmung ein großes Ziel erreicht. Die beiden Hochschulen, die traditionreiche Jagiellonen-Universität in Krakau und die Universität Lemberg, gingen also 1870 zur polnischen Unterrichtssprache über, und die ohnehin fernen Wiener Beamten sahen in den Bildungsinstitutionen keine Instrumente der Disziplinierung oder der Integration. Wenn sich die galizischen Universitäten bis 1897 nicht entschließen konnten, Frauen zum Hochschulstudium zuzulassen, so lässt sich dies nicht, wie für viele Phänomene üblich, mit der nationalen Unterdrückung erklären. Ihre Haltung war das Ergebnis der traditionellen Geschlechterbilder und des damit verbundenen Widerstandes von Seiten der Universitäten selbst sowie der anders gearteten ökonomischen Verhältnisse. Ob die Zugehörigkeit zum Modell der drei Ks, also Kinder, Küche, Kirche, ebenfalls als Erklärung herangezogen werden kann, möchte ich angesichts der Virulenz der Diskussionen in anderen Teilen der Monarchie, vor allem in Wien, in Frage stellen. Der Adel Galiciens hatte, anders als im Königreich Polen, von einer kurzen Phase nach der 48er Revolution abgesehen, weder unter massiven Repressionsmaßnahmen der Wiener Zentrale noch unter ungünstigen Wirtschaftsbedingungen, vergleichbar mit der Abschottung des russischen Absatzmarktes für polnische Industrieprodukte, zu leiden. Die Bauernbefreiung von 48 und die mit ihr eingeleitete Veränderung adeliger Besitzverhältnisse verliefen in einem langen Prozess, und erst die nachlassende Konjunktur der 70er Jahre traf seine ökonomischen Grundlagen in einem solchen Ausmaß, dass Bildung auch in Galizien zu einer ökonomischen Frage wurde. Zwar fanden sich Gasthörerinnen an den galizischen Universitäten sporadisch schon in den 50er Jahren, doch hatte ihre Anwesenheit da noch den Charakter eines gesellschaftlichen Ereignisses, das den Regeln des Sehen und Gesehenwerden folgte. Den rechtlichen Rahmen für begründete Anträge auf Zulassung zu den Vorlesungen als Gasthörerinnen schaffte eine Verordnung des Ministeriums aus dem Jahr 1878. Die ersten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machten, waren Frauen aus dem russischen Teilungsgebiet, nicht aus Galizien selbst. Und auch die höheren Frauenkurse, die der Arzt und Sozialreformer Adrian Baraniecki 1868, also noch vor den Petersburger oder Warschauer Instituten in Krakau organisiert hatte, wurden vor allem von Frauen aus dem Königreich besucht. Anders als das Warschauer Modell der 80er Jahre vermittelten die Krakauer Frauenkurse keine Hochschulbildung. Es handelte sich eher um öffentliche Vorträge Krakauer Professoren als um ein systematisiertes, konsekutiv aufgebautes Bildungsprogramm. Integrierte die Warschauer Fliegende Universität die modernen Naturwissenschaften mit dem Ziel, gleiche Bildung für Frauen wie für Männer auf Hochschulniveau zu bieten, so blieben die galizischen Bemühungen bescheiden. Mädchengymnasien entstanden dort erst 1896, also fast 30 Jahre später als im russischen Teilungsgebiet. Die Diskussion um universitäre Frauenbildung wurde in Galizien vor allem von der Lemberger Pädagogischen Gesellschaft und einigen Presseorganen getragen. Und auch hier fällt auf, dass die in der Debatte engagierten Frauen zum großen Teil aus dem russischen Teilungsgebiet oder aus Russland selbst stammten. Die radikalste Position in der gesamten Debatte war die eines Juristen, des Lemberger Professors für politische Ökonomie und späteren Rektors Bilinski. Er plädierte bereits 1878 dafür, Frauen als ökonomischen Faktor wahrzunehmen und sie deshalb zum Studium zuzulassen. Die Frage der grundsätzlichen Eignung stellte sich für ihn nicht. Als aber Ludmila Kummersberg 1881 in Krakau einen Antrag auf Promotion und Zulassung zur Ausübung des ärztlichen Berufes stellte, nachdem sie 3 Jahre zuvor als Gasthörerin für Medizin zugelassen worden war, lehnte das Professorenkollegium ab. Da es bei diesem einzelnen Antrag blieb, hatte er für die Universität zunächst keine Konsequenzen. Kummersberg ging wie viele vor und nach ihr zum Studium nach Genf. Eine größere Welle von Petitionen erreichte die Krakauer Universität erst 1894 infolge des Lemberger Pädagogenkongresses. 54 Frauen stellten danach den Antrag auf Immatrikulation an der Krakauer Universität, eine an der Lemberger. Genauer gesagt waren es die Väter dieser Frauen, die den Antrag formulierten. Dieselben Männer, die sich außerhalb der Institution Universität damit rühmten, lästige Verordnungen zum Wohle der Nation zu umgehen, beriefen sich in ihren Ablehnungsschreiben auf den Wortlaut des Gesetzes, das die Gasthörerschaft für Frauen 1878 als Ausnahme erlaubt hatte. Jetzt, da es sich um eine Massenerscheinung handle, könne von einer Anwendung des Gesetzes, das für Ausnahmefälle vorgesehen sei, nicht gesprochen werden. Offenbar wollte die Philosophische Fakultät die Angelegenheit durch eine Verzögerungstaktik lösen, denn sie beauftragte den Senat, bei ausländischen Universitäten statistisches Material über den Erfolg des Frauenstudiums einzuholen. Schließlich sprach sie sich dafür aus, Frauen im Prinzip als ordentliche Hörerinnen mit denselben Bedingungen, wie sie für Männer galten, also dem Nachweis der Reifeprüfung, die Immatrikulation zu erlauben. Entschuldigung. Sie verlangte aber zusätzlich noch die Zustimmung der einzelnen Professoren und plädierte für getrennte Veranstaltungen. Das österreichische Erziehungsministerium erwies sich als moderner und beschloss, Frauen von mindestens 18 Jahren mit einem Reifezeugnis und österreichischer Staatsbürgerschaft zum Studium an der Philosophischen Fakultät und zur Promotion zuzulassen. Im Wintersemester 1897 machten 91 Studentinnen, die meisten von ihnen mit ausländischer Studienerfahrung, von diesem Recht Gebrauch. In der Frage der Zulassung zum Medizinstudium waren größere Widerstände zu überwinden. Mit Berufung auf die jahrhundertelange Geschichte der Medizin sprach der Senat in seinem Referat an das Ministerium Frauen die intellektuelle Eignung zum Medizinstudium und zum Arztberuf ab. Er gestand ihnen höchstens zu, die Funktion von Geburtshelferinnen auszuüben. Medizinischer Fortschritt, so die Gutachter, sei allein Männern zu verdanken. Die Verfasser beriefen sich dabei auf ausgewählte Daten der Universitäten Genf und Basel, die nachweisen sollten, dass nur 23% der dortigen Studentinnen die Doktorprüfung und 4% die Fachprüfung bestanden hätten. Hinter ihren Ausführungen stand der renommierte Krakauer Professor der Medizin, der aus dem preußischen Teil Polens stammende Absolvent der Universitäten Greifswald und Jena, Ludwig Rüdiger. Nach einer heftigen Diskussion, die auch in der medizinischen Fachpresse geführt wurde, plädierte die medizinische Fakultät jedoch schließlich dafür, Frauen zum Studium und zur Promotion zuzulassen, was ab dem Jahr 1900 auch tatsächlich erfolgte. Allen Argumenten und Anträgen gegenüber am längsten verschlossen blieben die Rechtswissenschaftler. An der juristischen Fakultät durften die Frauen erst 1918 studieren. Der Verlauf der Diskussion, die Mitte bis Ende der 90er Jahre um das Frauenstudium in Galizien geführt wurde, lässt also folgende Schlüsse zu. Erstens, die Impulse für das Engagement für das Frauenstudium kamen entweder direkt aus dem Königreich, dem russischen Teilungsgebiet, oder über die im Ausland studierenden Frauen. Zweitens, das Beispiel der medizinischen und der juristischen Fakultät zeigen, dass hinter der Ablehnung nicht mangelnde Handlungsspielräume, sondern der Versuch stand, die eigene Monopolstellung bzw. Macht zu erhalten. Denn die Frauen beanspruchten mit dem Medizin- und Jurastudium nicht schöngeistige Bildung, sondern angesehene und einträgliche Berufe bzw. abgesicherte Beamtenstellen. Drittens, die Erweiterung der politischen Spielräume im Rahmen der Autonomie war nicht gleichbedeutend mit einer automatischen Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten für Frauen. Diese mussten vor allem gegen die Opposition der etablierten Professorenschaft, aber auch gegen die konservative öffentliche Meinung erkämpft werden. Die Gleichung mehr nationale Spielräume gleich mehr Frauenrechte geht im galizischen Fall also nicht auf. Anders als im Königreich Polen, in dem Männer im politischen Raum eher Beherrschte als Herrschende waren und der Dienst für die Nation beide Geschlechter einte, führte die stärkere Position der Männer in Galizien zu Abwehrreaktionen. Die eigene Macht mit den Frauen zu teilen, war offenbar schwieriger, als gemeinsam um sie zu kämpfen. Welche Rolle der Hochschulbildung zukam, wenn sie nicht im nationalen Kontext verortet wurde, lässt sich am Beispiel von Rosa Luxemburg verfolgen, die durch ihre Herkunft aus Kongresspolen und ihre politische Tätigkeit in Russland und im Kaiserreich mit ihrer Person alle drei polnischen Teilungsgebiete des 19. Jahrhunderts verbindet. Rosalia Luxemburg wurde drei Jahre später als Maria Skłodowska 1870 in Zamość in Kongresspolen wie diese als das jüngste von 5 Kindern geboren. Sie war dem eingetragenen Bekenntnis nach mosaischen Glaubens. Ihre Mutter Lina Löwenstein hatte unter ihren Großvätern eine lange Reihe renommierter Rabbiner nachzuweisen. Der Vater, Elias oder Edward, betätigte sich wie auch schon dessen Vater als Kaufmann. Ihre Familiensprache war Polnisch. Die Eltern dokumentierten damit ihre Zugehörigkeit zum Kreis der Assimilierten. Jiddisch, das sie wie viele Assimilierte als Kennzeichen von mangelnder Zivilisation verachtete, kannte Ruja aus dem geschäftlichen Bereich. Die jüdische Kulturtradition zu erhalten, war in ihrer Familie eine Domäne der Mutter. Als die Tochter 3 Jahre alt war, zogen die Luxemburgs 1873 nach Warschau. Ihren ersten Unterricht bekam Ruja zu Hause, vermutlich durch Hauslehrer. Ihre Begeisterung für den Nationaldichter Mickiewicz und für Emilia Plater, die Sie ja bereits kennen, lässt vermuten, dass dieser im polnisch-patriotischen Geist erfolgte. Mit 10 Jahren begann Ruja ihre Schulausbildung außerhalb des Hauses, am 3. Warschauer Mädchengymnasium. Die Unterrichtssprache war Russisch, Deutsch und Französisch wurden als Fremdsprachen gelehrt. Anders als Maria Skłodowska brauchte Rosa Luxemburg für den Zugang nicht nur die Eingangsprüfung, als Jüdin unterlag sie nach den gesetzlichen Bestimmungen der 80er Jahre einem besonderen Numerus Clausus. War Bildung für die Familie der Skłodowskis ein heiliger Wert zur Aufrechterhaltung der Nation, so war sie für viele der assimilierten Juden ein Mittel und ein Nachweis, Teil dieser Nation zu werden bzw. zu sein. Für Rosa Luxemburg aber, wie für viele ihrer Altersgenossinnen, wurde Bildung und die darauf beruhende politische Tätigkeit ein Mittel, die Kategorie der Nation zugunsten jener der Klasse aufzulösen. Studierte Maria Skłodowska im Rahmen der Fliegenden Universität Naturwissenschaften, um sich auf das Studium vorzubereiten, so betätigte sich Rosa Luxemburg in illegalen Zirkeln, in denen nicht naturwissenschaftliche Experimente, sondern die Schriften von Karl Marx und Alexander Herzen auf dem Programm standen. Geld für ihr Studium verdienten beide als Gouvernanten in der Provinz. Dass Rosa Luxemburg Polen der Legende nach illegal über die Grenze verließ, lag allen Hinweisen nach an der gesamten Organisation drohenden Verhaftung. Dass sie Zürich und nicht Paris zu ihrem Studienort wählte, ist dem dort bereits bestehenden Netzwerk sozialistischer Studenten und Studentinnen aus Russland und Kongresspolen geschuldet. In Zürich angekommen, hielt sie mit beiden Gruppen, auch dem polnischen Studentenverein, Kontakt. Was sie von den meisten in Zürich studierenden Russinnen allerdings unterschied, war die Wahl des Studienfachs. Anders als 70% von ihnen wählte sie nicht Medizin, sondern, wie Maria Skłodowska in Paris, zunächst Mathematik und Naturwissenschaften. Sie wechselte allerdings zur juristischen Fakultät und studierte schließlich öffentliches Recht, Staatswissenschaften und Philosophie. Rosa Luxemburg beendete das Studium in Zürich 1897 mit einer Dissertation über die industrielle Entwicklung Polens. In ihrer Arbeit kam die 27-jährige Studentin nach einer Analyse der Wirtschaftsdaten zu dem Schluss, dass das gemeinsame ökonomische Interesse polnischer und russischer Industrieller die nationale Selbstbestimmung Polens verhindere, mehr noch, dass sie vom marxistischen Standpunkt auch unerwünscht sei. Auch wenn sie als Marxistin die nationale Kategorie auflöste, blieb Polen zeitlebens Referenz und Objekt ihrer Tätigkeit. Über eine Scheinehe mit dem Sohn ihres Züricher Vermieters zur deutschen Staatsbürgerin geworden, engagierte sich Rosa Luxemburg 1898 mit ihren in Polnisch gehaltenen Reden in Schlesien, um dort polnische Arbeiter für die SPD zu gewinnen. Dass das Beispiel einer kosmopolitischen Jüdin, die für die Weltrevolution kämpft, in der bürgerlichen Presse aller Teilungsgebiete nicht als nachahmenswertes Exempel gefeiert wurde, muss nicht weiter wundern. Dass sich die Revolutionärin nicht spezifisch zur sogenannten Frauenfrage äußerte, als diese im Königreich, in Russland oder in Galizien diskutiert wurde, überrascht auch nicht. Diese war für sie im Deutungskonzept der Weltrevolution aufgehoben. Dass die Debatte über das Frauenstudium die Polinnen in Preußen aber kaum erreichte, ist dafür umso bemerkenswerter. Weder die Erfahrung von aus dem Ausland zurückkehrenden Studentinnen noch über das Studium etwa in Galizien partizipierten diese an dem Aufbruch ihrer Geschlechtsgenossinnen der anderen Teilungsgebiete. Unter allen Polinnen, die ihr Studium in Frankreich, Belgien oder in der Schweiz aufnahmen, findet sich keine aus dem preußischen Teil Polens. Dieser Sachverhalt wurde in der polnischen Forschung bisher pauschal mit dem Hinweis auf den konservativen deutschen Kulturkreis erklärt. Doch trägt eine solche Erklärung bei näherer Prüfung kaum. Immerhin wurden bis 1903 trotz aller Einschränkungen in Preußen 75 Frauen promoviert. Im Falle der Polinnen kamen neben dem Geschlecht aber weitere statusmindernde Elemente hinzu: die Nationalität und die Konfession. Als Rosa Luxemburg und Maria Skłodowska in Warschau russische Gymnasien besuchten und anschließend eine Reifeprüfung ablegten und in Galizien die Ära der Autonomie begann, bestimmten in Preußen die Folgen der Reichsgründung und der Kulturkampf das Verhältnis gegenüber den 10% Preußen polnischer Sprache bzw. Nationalität. Die Politik, die der preußisch-deutsche Staatsapparat ihnen gegenüber verfolgte, zielte auf die sogenannte innere Nationsbildung und war damit gegen eine soziale, konfessionelle und sprachliche Fragmentierung gerichtet. Polen, auch polnische Männer, besonders Vertreter der Bildungsschichten, galten in ihrer Loyalität gegenüber diesem Staat als unzuverlässig. Polnische Frauen, imaginiert als Hüterinnen des Aberglaubens und des Katholizismus, steigerten die Abwehrhaltung. Dies erklärt die hemmenden Faktoren der allgemeinen politischen Bedingungen, unter anderem der Vereinsgesetze. Doch auch nach 1908, als das Frauenstudium in Preußen möglich wurde, setzten nur 13 polnische Frauen dieses Recht auch in eigenes Handeln um. Für Männer aus der Provinz Posen war das Studium in Preußen deutlich attraktiver. Über 70% aller Polen, die seit 1870 nach Preußen zum Studium kamen, stammten von dort. Warum es im preußischen Teilungsgebiet nicht zu einem gemeinsamen Kampf der Geschlechter um die eigene Hochschulbildung in alternativen Formen kam, warum die preußischen Polinnen nicht den Weg ins Ausland wählten, kann ich heute nicht überzeugend klären. Die Vorlesung der nächsten Woche wird uns da möglicherweise wichtige Hinweise liefern. Sollten sich andere Forscher und Forscherinnen dieser Frage annehmen, können sie vielleicht auf die Unterstützung von Madame Curie oder Rosa Luxemburg zählen. Ob transnational im Dienste der Wissenschaft mit einem Madame Curie Fellowship oder dezidiert politisch durch die Unterstützung der Rosa Luxemburg Stiftung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.